Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht es um Schwarzgeld. Nein, das ist nicht der Name des Themas, das wir heute behandeln, sondern der Name des Blogs unseres Gastes. Anderer Name ist Daniel. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Tim, freut mich dabei sein zu dürfen und ja, natürlich machen wir keinerlei illegale Dinge.
Ja, genau. Schwarzgeld ist der Name deines Blogs, wo du und deine Frau über ja, die finanzielle Freiheit, eure Reise dorthin schreiben und über eure finanzielle Situation bloggt. Sehr, sehr spannend, aber vielleicht für diejenigen, die deinen Blog noch nicht kennen, magst du kurz eine kleine Vorstellung geben, was ihr da so treibt.
Ja, also wer sind wir? Ich bin Daniel, bin fast 50 jetzt. Meine Frau ist ein paar Jahre jünger. Man redet ja nicht so über das Alter der Frau. Insofern schweige ich da jetzt höflich. Und wir befinden uns jetzt seit etwa 5 Jahren wirklich intensiv auf einer Reise in die finanzielle Freiheit, wie man so schön sagt. Das übergeordnete Ziel ist letztendlich maximale Unabhängigkeit und Freiheit zu erreichen über einen kontinuierlichen Dividendenstrom. Und ja, im Detail werden wir da sicherlich gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, was uns von anderen Blogs möglicherweise ein Stück weit differenziert, ist, dass wir letztendlich ja ein Stück weit auch zur Eigenkontrolle vor allem das dokumentieren, was wir tun. Und das als Blaupause nehmen und weniger irgendwie versuchen, Investment-Tipps zu geben, Analysen vorzunehmen oder dergleichen, sondern eher im Sinne eines Vorbilds andere Leute dazu animieren wollen, es ähnlich zu tun wie wir.
Ja, das ist natürlich eine gute Sache und ist natürlich auch eine gute Inspiration für den Podcast. Doch da muss man natürlich erstmal hinkommen und da springen wir mal am besten ganz an den Anfang. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Finanzen und finanzielle Freiheit investieren gekommen und was war da vielleicht auch der Start und die erste Investition?
Also da hole ich jetzt ein Stückchen aus, auch wenn das vielleicht, weiß ich nicht, ob es langweilt, aber es ist, Opa erzählt aus dem Krieg. Also ich stamme ja noch aus einer Zeit, wo es noch keine Online-Banken und dergleichen gab und ich bin halt wie viele meiner Generation mit Weltspartag aufgewachsen. Einmal im Jahr bringt man sein Sparschwein zur Bank. Ist beeindruckt von den 30 Cent Zinsen, die man bekommt und einem Kuli, den man in die Hand gedrückt bekommt. Und alles andere ist irgendwie Teufelszeug. Das war so, was meiner Generation beigebogen wurde. Insofern Aktien waren, was man auch oft in den Medien heutzutage noch findet, irgendwie Casino und Zockerei und sehr weit weg. Mein erster Kontakt damit war dann so um 2000 rum. Da hatte ich einen Arbeitgeber, der sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt hat. Damals liefen dann täglich bei ihm im Büro immer bei N24 die Ticker unten vorbei und einmal die Woche vorher zur Dresdner Bank und hat seine Deals gemacht. Das habe ich damals noch mit diesem Mindset, Zockerei etc., betrachtet und eigentlich täglich darauf gewartet, dass das alles irgendwie in die Luft geht und er verarmt irgendwie am Straßenrand sitzt. Und war das Thema erstmal eine Zeit lang weg. Meine Mutter hat sich dadurch allerdings so, glaube ich, ein bisschen inspirieren lassen. Die kannten sich privat und hat dann nebenbei so ein bisschen nach Hausfrauenart investiert, unter anderem damals auch schon einen beachtlichen Bestand an Microsoft-Aktien, um die sie heute jeder beneidet. Und 2008 war es dann soweit, dass ich durch den Kontakt mit meiner Mutter erstes Einkommen dann halt auch gesagt habe, okay, irgendwie willst du mal ein bisschen was für die Altersvorsorge tun und habe mir dann erste Aktien gekauft. Und damals dann auch so, wie man das so üblicherweise macht als Anfänger, vor allem auf Empfehlungen und große Namen gekauft, also keine Ahnung, Daimler, BMW, alles, was man so hört, auch unter anderem eine ganze Menge Banken, Commerzbank, Deutsche Bank, Ich glaube, da hört man schon raus, dass das eine oder andere dann erfolgreich war, das andere weniger. Waren aber auch immer nur wirklich winzige Summen, also keine Ahnung, 300, 500 Euro oder sowas. Die dann, ging ja damals dann über die Comdirect, war so die erste Bank, wo man das oder wo ich das ein bisschen machen konnte, wo es dann auch ein bisschen einfacher wurde und man nicht irgendwie mehr an den Schalter musste. Und dann hatte ich damals aber noch so das Mindset, keine Ahnung, ich kaufe jetzt halt ein paar Aktien, warte darauf, dass der Kurs ganz doll hochgeht und verkaufe dann mit Gewinn, um dann das Spielchen irgendwie iterativ wieder zu wiederholen. Habe dann relativ schnell gelernt, dass das eben nicht so zyklisch ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann ja, haben wir irgendwann ein Haus gekauft. Da war dann natürlich erstmal höchste Zielsetzung, den Hauskredit zu tilgen und wenig Spielraum für Aktien. Und wir hatten damals auch die Zielsetzung, wir wollen innerhalb von 10 Jahren wieder schuldenfrei sein. Das zeichnete sich dann relativ schnell ab, dass wir das auch schaffen. Wir hatten damals eine sehr gute Kondition. Wir konnten 10% pro Jahr Sondertilgen. Und ja, wie gesagt, haben das dann auch gut durchgezogen. Und so im Jahr 2019 ungefähr zeichnete sich ab, wir werden dieses Ziel schaffen und hatten trotzdem noch ein bisschen Geld über. Und dann kam die Allianz-Dividende und ich denke so, hoch, was ist denn das für ein Betrag, der da auf meinem Konto eingeht? Und der war vergleichsweise groß für das Investment. Ich sagte ja gerade eben, 300, 500 Euro haben wir mal investiert. Und dann kommt da plötzlich so eine Dividendenausschüttung von der Allianz, die halt in den 10 Jahren dazwischen seit Kauf halt ordentlich gewachsen ist. Und das war für mich dann eigentlich der Trigger, da mal ein bisschen genauer hinzugucken. Wo kommt denn eigentlich das Geld her und wie kann das sein, dass aus den 500 Euro jetzt so eine Ausschüttung kommt? Und da habe ich dann erst verstanden, was mir Dividenden eigentlich bringen. Und dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und bin auf das Blog Rente mit Dividende gestoßen. Den muss ich, ich glaube, jeder, der sich in der Szene ein bisschen umtut und solche Blogs liest, kennt die Webseite. Und der Kollege, ich glaube Alex Caesar, der hat mich dann wirklich angefixt mit der Idee, man kann halt jetzt hier irgendwie ein Einkommen erzeugen und relativ früh unabhängig werden. Und das war eigentlich so der Auslöser. Und dann haben wir ab 2019 eben angefangen, intensiv zu investieren. Und dann vielleicht noch als letzter Punkt, bevor ich dann erstmal wieder eine Pause mache, war dann noch, dass wir hatten eine Lebensversicherung, meine Frau. Und diese Lebensversicherung, die hatte eine Dynamik, die wurde über die Zeit, die Abbuchungen wurden halt immer höher. Und irgendwann habe ich auch dahin geguckt und gedacht, also was bringt mir das denn eigentlich? Und habe dann angefangen, mal nachzurechnen und mich zu informieren, was mir diese Lebensversicherung bringt und wie viel Rendite bekomme ich da eigentlich raus für das, was ich da einzahle. Und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist irgendwie ein Spiel, was mit ziemlich großer Sicherheit zugunsten der Versicherung ausgeht. Also erstmal ewig Ansparphase mit der Unsicherheit, ob wir überhaupt das erleben. Und wenn wir es erleben, müssen wir halt ziemlich alt werden, damit da am Ende ein positiver Case draus wird. Und so richtig genau konnte eh keiner sagen, was da an Rendite rauskommt. Also haben wir das Ding gekündigt und dann Anfang 20 im absoluten Corona-Tief diese Lebensversicherung ausbezahlt bekommen und das Geld dann angefangen zu verteilen. Und das hat uns natürlich einen ziemlichen Hebel und Schub gebracht jetzt in den folgenden Jahren.
Sehr cool. Es wird Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung, denn ähnlich wie der Daniel seine Lebensversicherung gekündigt hat, um stattdessen in Aktien zu investieren, da das eine größere Rendite bringt, ja, so stellen immer mehr Leute ihre in der Vergangenheit abgeschlossenen Sparprodukte wie Lebensversicherung, Rentenversicherung, Riester und Rürup-Verträge auf den Prüfstand, denn nicht selten hat man über viele Jahre eine beträchtliche Summe angespart und steht vor nur einer überschaubaren Rendite. Doch was sollte man machen? Weiteres gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen und hoffen, dass man alles besser werden wird? Kann man machen, ist aber nicht schlau. Mach es doch wie viele smarte Sparer und zieh einen Schlussstrich. Steig aus den unrentablen Bank- und Versicherungsprodukten aus, bevor es zu spät ist. Und dabei hilft dir unser Werbepartner, die ProLife GmbH, die nämlich im Dachraum schnell und stressfrei dir hilft, aus solchen Verträgen auszusteigen. und gleichzeitig dir dabei hilft, in vielen Fällen mehr Geld herauszuholen, als die Versicherung dir bietet, denn meistens steht dir auch deutlich mehr zu und das schon seit 2007. Stell einfach eine kostenlose Anfrage auf investor-stories.de/prolife. Den Link findest du auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Wie ging das dann bei dir weiter? Also wie ist jetzt deine heutige Gesamtstrategie, Dividenden? Was ist da dein Schwerpunkt? Wie wählst du deine Aktien aus?
Ja, genau. Also ich glaube, mit dieser Initialzündung, dass ich erkannt habe, was Dividenden eigentlich bedeuten und was man mit denen anstellen kann, habe ich halt auch angefangen, mich viel stärker in das Thema einzuarbeiten und das ein bisschen zu systematisieren. Also ich glaube, auch das ist wahrscheinlich was sich verändert hat im Vergleich zu meinen ersten Kontakten, so 2000 oder wann das war, dass einfach so viel Information mittlerweile verfügbar ist. Und insofern habe ich erstmal sehr viel gelesen, in anderen Blogs, auch gerade auch englischsprachige Blogs. Und was ich wohl auch schon 2008 gemacht habe, also vielleicht auch noch ein Wort zu meinem Hintergrund. Ich habe irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert und kann insofern so ein ganz kleines bisschen auch programmieren. Und habe mir dann 2008 schon damals für diese 300-Euro-Investments eine ziemlich umfangreiche Depotverwaltung selber programmiert, die mir auch die Statistiken liefert, die ich gerne hätte. Und auf der habe ich dann 2019 aufgesetzt und habe mir dann so einen Aktienscreener gebaut. Der funktioniert, den kann man sich vorstellen, der ist relativ ähnlich zu dem, was der Aktienfinder bietet. Also im Prinzip eine tabellarische Auflistung von den Aktien, die ich in meiner Watchlist habe, die mich interessieren, und zu denen verschiedene Kennziffern berechnet, also Dividendenstabilität, Gewinnstabilität, solche Dinge, irgendwie historische Fair Values zum KGV oder dergleichen, und daraus mir auch ein Ranking erstellt. Und insofern, mein Screening-Prozess ist so, dass ich, wie gesagt, Blogs lese und alles mögliche andere. Und immer wenn mir da ein Unternehmen unterkommt, was ich irgendwie interessant finde, dann schaue ich erstmal, was machen die eigentlich? Ich mag es, wenn es ein einfaches Geschäftsmodell gibt, was ich verstehe, was ich in 2-3 Sätzen erklären kann. Also mein Paradebeispiel ist immer sowas wie American Tower. Die bauen halt Funkmasten und an den Funkmasten hängen irgendwie die Sendetechnik von irgendwelchen Mobilfunkunternehmen. Und die haben einen hohen Burggraben, weil der Wechsel von American Tower auf eine eigene Infrastruktur halt entsprechend teuer wäre. So, das ist ein einfaches, bestechendes Geschäftsmodell. Und wenn das erstmal so die erste Hürde genommen ist, wo ich sage, okay, das Geschäftsmodell verstehe ich, da ist irgendwie eine Nachhaltigkeit da im Sinne von, das funktioniert auch morgen noch, dann nehme ich die in meine Watchlist auf, dann fange ich an, mir irgendwo Daten zu besorgen, keine Ahnung, bei Seeking Alpha oder bei Market Screener oder dergleichen, nehme das in meine Software auf und bekomme dann am Ende ein Ranking raus. Und nach diesem Ranking habe ich dann am Ende mein Geld verteilt und habe gleichzeitig auch versucht, ein Stück weit zu diversifizieren in unterschiedliche Branchen, in unterschiedliche Geschäftsmodelle, also dass da möglichst wenig Abhängigkeit untereinander ist. Also keine Ahnung, von irgendwie Lebensmitteln bis hin zu irgendwie ein bisschen Tech. Und irgendwie REITs habe ich auch relativ viel. Und hatte eigentlich immer so eine Zielgröße von 50 Unternehmen für mein Depot, mit der Zielsetzung, dass wenn eins ausfällt, mich das im Zweifel irgendwie maximal 2% an Einkommen sozusagen kostet. Das sind mittlerweile an die 80 Unternehmen, aber ich bin da auch nicht dogmatisch. Also ich glaube, ich habe auch einige Unternehmen im Moment im Depot, die ich irgendwann mal wieder abstoßen möchte. Und insofern atmet das. Die Zielsetzung ist aber, möglichst gleichmäßig in der Endausbaustufe verteilt zu haben. Auch das ist momentan nicht so. Ich habe da, glaube ich, momentan ein ziemliches Ungleichgewicht drin an einigen Stellen. Aber es ist halt die Wachstumsphase. Und am Ende sollen alle Unternehmen gleichmäßig zu meinem Einkommen beitragen. Auch dazu habe ich eine Tabelle letztendlich, eine mathematische Hinterlegung, die eben sagt, wie viel muss ich denn in welches Unternehmen investieren, um dann in 10 Jahren ein einheitliches Einkommen von allen zu haben. Das sagt mir halt meine Software. Da habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht. Und das ist vielleicht auch ein Mittel, was nicht jedem zur Verfügung steht.
Wenn man jetzt in dein Depot reinschaut, insbesondere wenn man auch guckt, die ganzen Quartalzahler, ist es doch schon recht USA-lastig. Wie bist du da in der Gesamtstruktur quasi vorgegangen? Ist das okay, weil du sagst, die machen weltweit Business und sind darüber diversifiziert? Oder ist es, hast du da einen anderen Grund und Schwerpunkt, wie du das Ganze aufteilst?
Genau. Ja, also diese internationale Diversifikation halte ich ein Stück weit für überbewertet. Da liest man ja oft drüber in irgendwelchen Blogs, die sagen, keine Ahnung, ich muss in Asien und sonst wo überall investiert sein. Ich glaube, wenn ich in den USA investiert bin, in großen Konzernen, bin ich automatisch ziemlich international diversifiziert, weil die meisten US-Konzerne halt auch weltweit tätig sind. Darüber hinaus schätze ich halt diese amerikanische Aktionärskultur, die Transparenz auf die Daten. Ich glaube auch, dass ein amerikanisches Unternehmen weniger schnell die Dividende kürzt als ein deutsches, weil am Ende da halt auch ein Stück weit das Rentensystem der Amerikaner dran hängt. Und ja, und insofern ist und nach wie vor die größte Wirtschaft der Welt. Ich glaube, da ist man immer ganz gut investiert. Und wo ich mich zunehmend von abwende, ist explizit Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, weiß ich nicht. Also Deutschland ist einerseits, glaube ich, ein Stück weit auf dem absteigenden Ast. Zweitens auch eben diese Aktionärskultur. Es wird immer als erstes die Dividende gestrichen oder es kommt dann halt auch die Forderung, auch diese Neiddiskussion immer. Ich weiß nicht, wo es jetzt gerade war, bei VW, glaube ich, oder so, wo dann sofort wieder angeprangert wurde, dass sie ja jetzt zuletzt eine hohe Dividende ausgeschüttet hätten. Ja, aber die ist halt für vergangene Perioden. Also man kann nicht die heutigen Missstände mit den Ausschüttungen von vergangenen oder für vergangene Perioden in Verbindung bringen. Das finde ich nicht legitim. Und das sind so Dinge, die mich halt einfach stören, wo ich sage, dann investiere ich halt woanders. Ja, auch das. Ja, Allianz ist natürlich, der bin ich bis zum Ende treu. Nein, keine Ahnung. Also Allianz ist schon, macht immer wieder Freude, auch die Ausschüttungen und die Entwicklung und generell auch da ist ja momentan in der Versicherungsbranche hört man ja, dass es ein bisschen Probleme gibt und die Allianz steht da halt am Ende doch immer noch ganz gut da im Vergleich und lebt da halt auch eine andere Aktionärskultur, glaube ich, als andere deutsche Unternehmen. Und insofern, ja, Vonovia ist ein Stück weit auch historisch war, gehörte zu den Unternehmen, zu den ersten Unternehmen, die ich auch irgendwann mal im Depot hatte und dann damals eben wegen dem Hauskauf unter anderem verkauft habe, beziehungsweise ich glaube, nee, habe ich sogar erst 2019, glaube ich, verkauft und dafür dann in AbbVie eingetauscht. Und da gab es dann halt einfach die Gelegenheit, über eine Option günstiger dran zu kommen, als ich sie damals verkauft habe. Und insofern, deswegen habe ich jetzt Vonovia drin. Also es ist weniger richtige Überzeugung als die Gunst der Stunde genutzt.
Wie gehst du jetzt das Thema Verkaufen an? Weil du hast ja eben gesagt, du bist da relativ pragmatisch und es kommt dir ja schon schwerpunktmäßig auf die Dividende an. Aber wenn man in dein Depot reinschaut, dann sieht man jetzt zum Beispiel bei Medifast, dass da ein doch ordentlicher Kursverlust ungefähr 68% drin ist. Ist das so ein Case, wo du sagst, ja, wenn die Dividende und der Rest stimmt, von der Story ist dir der Kurs piep egal? Oder ist das auch sowas, wo du dann sagst, boah, also das, da ist irgendwas im Argen, das ist jetzt sowas, wo ich mal vielleicht auch aussteigen sollte? Wie beurteilst du das, wann Portfolio, Aktien auch gegebenenfalls mal aussortiert werden müssen, sei es mit oder ohne Kursverlust?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also es wird ja oft am liebsten über die Erfolge gesprochen, ne? Also wo habe ich jetzt ganz toll irgendwas gekauft? Ich glaube, kaufen ist relativ einfach. Die Königsdisziplin ist eigentlich eher das Verkaufen. Und da tue ich mich echt schwer. Also wann ist eigentlich der Zeitpunkt, sowohl Verluste als auch Gewinne zu realisieren? Ich glaube, wenn ich hart alles rausschmeiße, was irgendwie im Verlust steht und nie Gewinne realisiere, kann das halt auch nicht richtig sein, weil dann fahre ich halt eben nur die Verluste ein und die Gewinne sind halt immer nur Buchgewinne. Also es muss sich irgendwie ein Stück weit die Waage halten. Und ich tue mich in beiden noch schwer und ich habe auf beides noch keine Antwort. Es ist so, dass ich tatsächlich bislang eigentlich nie verkauft habe, wenn was ins Minus gegangen ist und dazu tendiere, diese Dinge auszusitzen. Der größte Verlust zuletzt war Lumen Technologies. Da stand ich zeitweise mit 90% im Minus und ich habe sie nicht rausgehauen. Und jetzt haben sie irgendwie, weiß nicht, seit ein, zwei Monaten so einen Aufwärtspush nochmal gekriegt. Die stehen jetzt gleich wieder bei 5, 6 Euro. Also nur noch mit 40-50% im Verlust. Immer noch relativ viel, aber zahlen nicht mal eine Dividende. Also eigentlich, es gibt andere, die sagen, hart, ich hau das jetzt raus, ich realisiere die Verluste und schichte um. Auf der anderen Seite könnte ich mir natürlich jetzt auch überlegen, ja, wie viele Jahrzehnte muss ich das Geld denn jetzt irgendwo anders rein umschichten, um diesen Verlust wieder rauszuholen? Ist das dann langfristig tatsächlich die bessere Strategie? Ich weiß es nicht, ganz offen. Ich habe da noch keine Antwort drauf. Ich glaube, ich bin näher an der Antwort auf die Frage, wann verkaufe ich denn mal was? Also im Gewinn als im Verlust. Also im Gewinn habe ich eher irgendwie für mich so die Vorstellung von so einem Pflegeschnitt von Pflanzen, wo ich sage, also alle meine Investments dürfen, die Triebe sollen sich überall mehr oder weniger gleichmäßig entwickeln. Und wenn ein Trieb über meine Größenvorstellung hinausschießt, dann wird halt das Überschüssige irgendwie verkauft. Das ist so das Bild, was ich gerade im Kopf habe. Ob das richtig ist, weiß ich auch noch nicht.
Jetzt speist sich ja euer Depot, das Geld, was ihr da einzahlt, primär aus euren Arbeitseinkommen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, investiert ihr das einfach pauschal monatlich, das, was reinkommt, zack, wird investiert, egal wie der Kurs steht, oder kauft ihr quasi dann in dem Monat quasi das, was gerade am günstigsten ist, oder sammelt ihr das erst an und schlagt dann irgendwie zu, wenn sich eine Gelegenheit ergibt? Also wie geht ihr da vor?
Ja, das hat sich ein Stück weit auch entwickelt. Also am Anfang habe ich, glaube ich, sehr strukturiert jeden Monat versucht, irgendwie 1.000, 1.500 Euro zu investieren. Also dazu muss man vielleicht auch sagen, wir haben ja relativ spät angefangen. Und ich habe das Glück, dass wir halt vergleichsweise viel Kapital zur Verfügung haben. Das hat einerseits natürlich mit Einkommensverhältnissen zu tun, andererseits aber auch damit, dass wir unseren Lebensstil eigentlich seit Beginn der Werktätigkeit relativ konstant gehalten haben. Also wir leben jetzt nicht irgendwie asketisch, aber wir leben auch nicht auf besonders großem Fuß. Und das führt halt zu entsprechendem freiem Kapital. Und am Anfang habe ich halt relativ planvoll jeden Monat versucht, so irgendwie 1.500 Euro zu investieren. Und mit dem wachsenden Depot hat sich das natürlich auch ein Stückchen flexibilisiert. Auch da muss ich sagen, hat sich also auch was geändert. Also ich bin immer noch so, dass ich sage, wir wollen halt keine Schulden haben. Aber diese Einstellung zu Schulden hat sich halt auch ein bisschen verändert. Also als die Finanzierung vom Haus sozusagen beendet war oder sich dem Ende näherte, habe ich dann halt gesagt, okay, eigentlich ist es Quatsch, jetzt alles in die Schuldentilgung zu investieren, und habe dann ein Stück weit eben auch einen Wertpapierkredit in Anspruch genommen, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte halt, wenn sich Gelegenheiten bieten, dann möchte ich investieren, und dann, wenn eben keine Gelegenheiten da sind, dann trage ich halt diese Schulden ab. Und das war allerdings zu dem Zeitpunkt, wo halt die Zinsen auch noch sehr günstig waren. Das sieht heute anders aus. Also in dem Moment, wo die Zinsen hochgingen, haben wir natürlich auch schnellstmöglich alles zurückgeführt. Also im Moment sind wir wieder cashmäßig eher im Plus. Also wir haben auch einen gewissen Cashbestand jetzt aufgebaut und würden das auch weiter tun. So, und dann haben wir 2021 auch angefangen, noch mit Optionen zu handeln. Die haben natürlich auch noch mal ein bisschen zusätzlichen Cashflow gebracht. Und darüber hinaus ist es so, dass ich auch ein Stück weit variabel bezahlt werde, was dann immer wieder mal auch größere Summen in die Kasse spült. Und insofern ist es nicht mehr so, dass wir jetzt feste Beträge investieren, sondern eher einerseits auch durch die Optionen getrieben, wenn mal was eingebucht wird. Andererseits halt dann, wenn sich irgendwo Gelegenheiten bieten. Aber wir haben nichtsdestoweniger auch einen festen Dauerauftrag, der jeden Monat aufs Depot geht. Also 2.500 € jeden Monat gehen aufs Depot. Die sollen eigentlich so als Minimum investiert werden, aber meistens geht auch noch ein bisschen zusätzlich drauf.
Jetzt haben wir schon gehört, du wolltest oder ihr wollt die finanzielle Freiheit erreichen. Was genau bedeutet das? Habt ihr da irgendwelche konkreten monetären Ziele oder sagt, die und die Dividende muss fließen, dann kann man das machen? Oder habt ihr da einen bestimmten Zeithorizont gesetzt? Was ist so die Zielausrichtung?
Naja, also wie soll ich sagen, das übergeordnete Ziel ist eigentlich ja, Freiheit, Unabhängigkeit, nicht erpressbar sein durch irgendwelche finanziellen Abhängigkeiten, also sei es von Erwerbstätigkeit oder was auch immer. Und wir haben schon die Vorstellung, bei Erreichen eines gewissen Einkommens uns letztendlich zur Ruhe zu setzen, wobei das zur Ruhe zu setzen natürlich auch Definitionssache ist. Also ich glaube nicht, dass wir nichts tun. Wir haben eigentlich immer was zu tun. Die Frage ist halt noch, ob man dann einer geregelten Erwerbstätigkeit nachgeht oder ob man seine Tätigkeiten nicht auf andere Dinge verlagert. Wenn es um einen Betrag geht, ist es so, unsere Lebenshaltungskosten im Moment tutto completo liegen irgendwie so bei 2.500 im Monat. Die sollten halt irgendwie reinkommen. Ob das dann ausschließlich aus Dividenden kommen muss oder ob das nicht dann ein Mix aus Dividenden und Optionsprämien ist, das weiß ich heute noch nicht. Ich glaube auch, das wird noch ein bisschen atmen. Also auch das liest man ja woanders, dass irgendwie, wenn Ziele erreicht werden, dass man das dann immer noch mal ein bisschen ausweitet. Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass ein Ziel da ist und dass auch ein ehrgeiziges Ziel da ist. Als wir gestartet sind, hatte ich mal so die Vorstellung, mit 60 aufzuhören oder mit 60 da zu sein. Und dann wurde das Ziel irgendwie immer sportlicher und jetzt sind wir im allerehrgeizigsten Ziel irgendwie mit 50. Das wird wahrscheinlich nicht mehr zu halten sein. Das ist noch irgendwie ein Jahr. Aber ich glaube, realistisch sollte irgendwie mit 55, also in 5 Jahren, 6 Jahren, so ein Punkt erreicht sein, wo man sich die Frage stellen kann, was macht man denn jetzt?
Ja, das ist doch ein schönes Ziel, wenn man das schafft. Mich würde jetzt noch interessieren, wir kommen zu meinen Standardfragen. Was war vielleicht dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
Also der größte Fehler ist eigentlich, dass ich nicht viel früher angefangen habe und das nicht viel früher erkannt habe. Also das ist natürlich jetzt irgendwie kein echter Fehler in dem Sinne. Aber ich laufe immer so ein bisschen durch die Gegend als Prophet, wenn ich hier so in der Nachbarschaft die Kinder, die jetzt gerade irgendwie so langsam volljährig werden, denen ich immer predige, fangt an, sofort irgendwie 10, 20% eures Einkommens zu investieren. Was irgendwie weg ist, ist weg. Das merkt ihr sowieso nicht. Da gewöhnt ihr euch gar nicht dran. Und wenn das immer mitwächst, dann seid ihr in 30 Jahren, mit 30 müsst ihr nicht mehr arbeiten. Das ist so, wo ich mich immer ein bisschen drüber ärgere. Aber es ist kein echter Fehler in dem Sinne. Wenn es um Fehler im Investieren geht, ach, ich weiß es nicht, man macht dauernd Fehler. Da würde am Ende, ich glaube, Gier ist immer noch sowas, was so ein echter Fehler ist, wo jeder reintappt. Man lässt sich irgendwann von sehr hohen Dividendenrenditen blenden, aber hohe Dividendenrenditen kommen halt in der Regel auch von einem höheren Risiko. Und ja, dann, wenn dann mal eine Dividende gestrichen wird, dann schmiert so eine Aktie halt auch sehr schnell, sehr tief ab und dann will man sie, wie ich ja eben schon erzählt habe, auch nicht mehr unbedingt abstoßen. Aber das finde ich keinen echten Fehler in dem Sinne. Es ist einfach ein kontinuierliches Dazulernen und wie du ja auch schon gesagt hast, es gibt kein echtes richtig oder falsch. Also worüber ich mich auch ein bisschen ärgere, ist vielleicht auch noch als kleine Anekdote, so ganz am Anfang hatten wir mal ein paar Infineon-Aktien. Wie gesagt, 500 € oder sowas investiert. Und das war so 2008 rum, wo die dann auch mal eine schwere Krise hatten, die so weit ging, dass sie ja dann bis aus dem DAX geflogen sind. Und ich glaube, ich habe bei einem Euro oder sowas, habe ich nochmal 300 Stück nachgekauft und hatte dann so die Zielsetzung, in dem Moment, wo ich auf eine schwarze Null komme, haue ich die wieder raus und habe das dann auch getan. Jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich weiß nicht, wo die jetzt stehen, ich gucke da selten nach. Aber wenn man sich überlegt, da waren irgendwie, ich glaube, 350 Infineon-Aktien, was die heute wert wären, das ist vielleicht tatsächlich ein Fehler. Also dieses. Am Ende war es Panik, ja, also irgendwie die 300 € zu verlieren, da nicht mit kühlem Kopf drauf zu gucken und zu sagen, was mache ich denn? Also da bin ich auch oft zu schisserig. Bei Tenga war es nicht.
Gut, die Frage ist ja auch immer, ist das dann wirklich ein Fehler, wenn man nach seiner Strategie gehandelt hat und das gar nicht mehr so reinpasst? Also jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt gar keine Dividendenaktie bei dir ist und du willst eigentlich den Fokus auf Dividenden legen, dann ist das ja völlig okay, selbst wenn einem da ein paar Gewinne entgehen, weil es halt überhaupt nicht die Strategie ist und der Fokus halt ganz woanders liegt. Wenn man jetzt sagt, okay, man will halt seinen Total Return maximieren, dann mag das was anderes sein. Aber ich habe zum Beispiel auch mal Novo Nordisk verkauft. Danach kam diese ganze Abnehmspritze-Geschichte. Ich habe zwar einen guten Gewinn mitgenommen, aber hätte halt noch viel, viel mehr mitnehmen können. Bin dem jetzt aber gar nicht so traurig nach, weil nach meiner Strategie hat es überhaupt nicht mehr in mein Portfolio gepasst. Die Position war ohnehin sehr, sehr klein. Und dann habe ich das beim Aufräumen halt rausgeschmissen. Und deswegen sehe ich das auch gar nicht als Fehler entgangener Gewinne. Ja.
Ja, nee, der Fehler ist auch, glaube ich, jetzt nicht so speziell in Finien, sondern der Fehler ist einfach eher, dass man sich da halt von irgendwelchen Gefühlen hat leiten lassen. Nämlich in dem Moment das Gefühl, oh, die schmieren ja jetzt ganz furchtbar ab und ich verliere jetzt mein ganzes Geld. Wie gesagt, in dem Moment, in dem Fall waren es gerade mal lächerliche 300 €. Aber trotzdem, ich glaube, das ist unabhängig von dem Investitionsvolumen, dass einen gerade am Anfang solche Kursschwankungen nicht unbeeindruckt lassen. Und das war die Lehre daraus, dass man da irgendwie unemotional drauf gucken muss und versuchen muss zu ergründen, warum ist denn das eigentlich so, dass die jetzt gerade so abschmieren und was glaube ich denn, ob sie sich wieder erholen können oder nicht und bleibe ich jetzt drin oder bleibe ich nicht drin oder kaufe ich vielleicht sogar am Tiefpunkt nochmal nach. Und das habe ich damals gelernt. Und heute, ja, wie gesagt, es ist halt eine Anekdote. Man ärgert sich ein bisschen, wenn man sieht, welcher Haufen Geld da gestanden hätte, wenn man eben ruhig geblieben wäre. Aber ja, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Also man weiß es nie vorher.
Aber drehen wir es doch einfach jetzt ins Positive. Was ist denn vielleicht dein größter Erfolg gewesen?
Ja, also das mag ich auch nicht. Also ehrlicherweise, ich könnte jetzt irgendwie Broadcom nennen oder sowas. Broadcom habe ich halt in diesem Corona-Tief gekauft und die haben, ja, also gigantischen Gewinn. Ich habe jetzt mal neulich 3 Stück verkauft, ein bisschen Gewinne mitgenommen. Aber das würde ich jetzt nicht als Erfolg bezeichnen. Das ist mir natürlich ein Stück weit auch in den Schoß gefallen, dass zu dem Zeitpunkt halt das Geld da war, dass es eben danach auch wieder aufwärts ging. Also auch das, ich weiß noch, wie die Leute alle gesagt haben, oh Gott, wir müssen jetzt alles verkaufen und irgendwie die Welt geht unter. Das war halt dann irgendwie das Umsetzen dieser Lehre aus Infineon oder aus dieser 2008er Krise, dass ich eben gesagt habe, nö, Quatsch, die Welt dreht sich weiter und es ist eine gute, für mich war es eine gute Gelegenheit, jetzt einkaufen zu gehen. Und ja, also ob man sich da jetzt für toll auf die Schulter klopfen muss, ich
Ja
weiß es
gut, ich meine,
nicht.
man muss ja immer dafür sorgen, dass das halt am Ende keine Ausreißer sind, sondern wenn das die Strategie ist und man damit Erfolg hat, dann scheint es auch eher an der Strategie zu liegen. Wenn man jetzt nur Ausreißererfolg hat und die meisten Aktien halt nicht, dann scheint das eher nicht aufzugehen.
Ja, aber du weißt es halt vorher nie, ne? Also wie gesagt, das andere Beispiel für mich ist eben Lumen.
Gut, wenn man es wüsste, würde es auch jeder machen.
Genau. Also Lumen war für mich halt auch so irgendwie, ich dachte, da ist jetzt, also auch das vielleicht auch als so ein Takeaway. Also ich lese halt viel, habe ich ja erzählt, viel irgendwelche andere Blogs und anfangs habe ich mich davon halt auch ein Stück weit beeinflussen lassen. Ne? Lumen habe ich gekauft, weil ich gerne diesen, da gibt es so einen YouTuber, ich habe den Namen vergessen, dessen Videos ich immer mal gucke, der macht das sehr schön. Und der hat halt diese Lumen-Story gut erklärt und gesagt, okay, die stehen jetzt halt kurz vorm Turnaround. Wenn die ihr Kupfergeschäft verkauft haben, dann haben die entsprechende Liquidität, dass sie wieder wachsen können. Und da bin ich voll eingestiegen. Da gab es dann irgendwie 10% Dividendenrendite und dachte, okay, super, kriegst ein schönes Einkommen und demnächst entwickelt sich dann auch noch der Kurs. Und ja, dann kam ein neuer CEO, hat die Dividende gekürzt und das Ding ist auf $1 abgeschmiert und war halt nichts mit toller Turnaround-Story. Und das Takeaway ist halt am Ende selber eine Meinung bilden und nicht irgendwelchen YouTubern glauben, bei denen sich dann hinterher noch rausstellte, dass sie nicht mal in Aktien investiert sind. Also null.
Absolut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, anhand so von dem, was ich jetzt bei dir gehört habe, wenn du jetzt nochmal ganz von vorne anfangen würdest, dann würdest du es wahrscheinlich auch genauso angehen, nur alles früher.
Ja, mit dem Wissen von heute auf jeden Fall. Ich glaube halt am Ende auch Cashflow ist King. Ja? Also dieses irgendwie zukünftige Gewinne aus diesen Wachstumswerte, Spekulationen, das sind halt am Ende immer erstmal nur schöne Buchgewinne und du musst sie dann halt auch irgendwann realisieren. Und das ist nicht meins. Also ich möchte eben jetzt Geld haben und das Geld kann ich dann halt im Zweifel auch reinvestieren oder eben irgendwann für andere Zwecke verwenden.
Wir kommen langsam zum Abrunden und da ist natürlich immer interessant, wie du dich informierst. Sind das irgendwelche bestimmten Blogs, die du liest? Gibt es ein Buch, was du allen Hörern empfehlen würdest, dass man das mal gelesen haben sollte?
Nee, gar nicht. Also ehrlicherweise lese ich überhaupt keine Finanzliteratur oder wenig. Ich habe irgendwie noch Hayek hier irgendwie im Regal stehen, den habe ich mal angefangen. Aber eigentlich, also so diese Finanzliteratur, ich glaube, man muss, es ist Trial and Error. Man kann sich unterhalten. Ich nehme aber wahr, dass die Leute, mit denen ich mich unterhalte, entweder ohnehin schon angefixt sind und in meiner Bubble und dann möglicherweise das auch mitnehmen. Die dem Thema skeptisch gegenüberstehen, die oder sich dafür nicht interessieren, bei denen verfängt das auch nicht. Also ich glaube, der Funke muss von alleine kommen und das bringt halt auch keine Finanzliteratur. Und insofern kann ich da keine Bücher empfehlen. Ich kann am Ende nur empfehlen, viel zu lesen. Also das tue ich schon. Also in anderen Blogs, was machen andere Leute? Welche Unternehmen empfehlen sie? Was haben sie da für Einstellungen zu? Auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist eigentlich das Richtige für mich? Also Dividendenstrategie muss ja nicht für jeden das Richtige sein. Ich muss mich am Ende damit wohlfühlen. Ja, also wenn jemand anders sagt, ich setze eher auf Wachstum, hey, fair enough, es gibt nicht den einen Weg, aber man muss sich damit wohlfühlen und irgendwie identifizieren können. Und ich glaube, am Ende auch ein Stück weit erklären können, was man da eigentlich tut.
Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank für die Einblicke, die du in eure Geschichte gegeben hast. Sehr inspirierend. Wünsche ich, dass ihr alle eure Ziele auch wie gewünscht erreicht. Und ja, vielen Dank dafür. Und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch. War meine Premiere, hat viel Freude gemacht. Und ja, wenn sich Gelegenheiten ergeben, sowas zu wiederholen, stehe ich gern zur Verfügung. Hat Spaß gemacht. Danke.
Perfekt, danke und ciao, ciao.
Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.